Weniger planen, mehr leben. Willkommen bei 7 Minuten mehr Zeit für mich. Ich bin Cornelia Nussbaum, Coach, Spiegel-Bestseller-Autorin und die kreative Rebellin unter den Zeitmanagement-Experten. Mehr Impulse findest du auch in meinem ganz frisch erschienenen Buch Zeitmanagement für kreative Chaoten, jetzt überall im Buchhandel. Wusstest du, dass 78% der deutschen Berufstätigen Dienst nach Vorschrift schieben? 13% haben sogar innerlich gekündigt. Das heißt, unterm Strich, gerade mal 9% der deutschen Berufstätigen sind mit Freude dabei, sind engagiert. Vielleicht kennst du diese Studien. Es ist das Gallup-Institut, die diese Zahlen regelmäßig erhebt. Und wenn wir jetzt auch nach Österreich oder Schweiz schauen, deutschsprachiger Raum, ist ein bisschen besser. Da sind zumindest 11% der Berufstätigen engagiert dabei, mit Freude dabei. Aber eigentlich ein trauriges Bild. Ja, das heißt, 9 von 10 Leuten schleppen sich jeden Tag an ihren Arbeitsplatz, egal ob angestellt oder auch selbstständig, und haben eigentlich überhaupt gar keine Freude mehr an dem, was sie tun. Für mich ist es eine sehr traurige Nachricht, weil Lebenszeit ist auch sehr viel Arbeitszeit. Arbeitszeit ist sehr viel Lebenszeit. Und vielleicht gehörst du auch dazu, dass du gerade sagst, ja, Cordula, ich bin auch gerade in einer Situation, eigentlich macht's mir nicht mehr richtig Freude. Vielleicht auch im Hinblick auf, ich werde älter, ja, bislang war vielleicht alles okay, aber da könnte doch noch mehr passieren. Und wenn du dir genau diese Frage stellst, dann freu dich auf meinen heutigen Talkgast. Ich begrüße hier im Talk ganz, ganz herzlich Jenna van Houten.
Hallihallo, herzlich willkommen. Ich freue mich so, hier zu sein, liebe Cordula.
Ich auch. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Wochen. Ich war auch bei dir im Podcast zu Gast, wie meine 4. Auflage rausgekommen ist. Und Jenna und ich, wir haben uns über Netzwerk kennengelernt. Werden wir heute vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wie wertvoll es sein kann, Netzwerk mal anzuzapfen, wenn du auf der Suche bist nach dem, was dich erfüllt. Oder, wie es Jenna auch nennt, schlicht und ergreifend einen Job, einen Beruf zu finden, der zu dir passt. Also jetzt gar nicht mal auch zu hoch gegriffen, ja, die Berufung zu finden, die Wahnsinnserfüllung zu finden, weil letztendlich ist es natürlich auch ein Stück weit Realität, in der wir leben. Aber da mal drauf zu gucken, wie kannst du den Job finden, der zu dir passt. Und da kann ich euch schon mal hier auch zeigen, Jana hat gerade ein neues Buch dazu geschrieben, nicht nur geschrieben, ist gerade schon rausgekommen. Und da werden wir auch mal so ein bisschen eintauchen, was du für dich rausziehen kannst, wenn du gerade auf der Suche bist. Jenna ist Psychologin, Coach. Jenna, du hast so ein Coaching-Programm gegründet, das nennt sich Schema Du. Und in diesem Coaching-Programm, in ihren Sessions, begleitest du Menschen dabei, Beruf zu finden, der zu ihnen passt, zur Persönlichkeit, Werten, Stärke, Ziele. Und ich möchte gleich mal einsteigen, Jenna, wir haben gerade uns die Zahlen angeschaut. Eigentlich leben wir doch hier im deutschsprachigen Raum in einem Meer der Möglichkeiten. Warum trotzdem quälen sich 9 von 10 Menschen in einen Job rein, Tag für Tag, in dem sie nicht mehr happy sind?
Das habe ich mich auch immer gefragt. Ja, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber das, was wir halt ganz oft in unserem Umfeld hören und dann auch denken, ist, naja, es ist halt Arbeit. Arbeit kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet da Mühsal. Und ich glaube, das beschreibt irgendwie ganz gut, was wir von Arbeit ganz häufig erwarten. Wir gehen irgendwie schon davon aus, naja, das ist halt Arbeit, das gehört halt dazu. Hören das auch vielleicht auch von den, je nachdem, aus welcher Generation wir kommen, noch mal viel stärker. Naja, da muss man halt durch. Ist halt hier kein Ponyhof, ist ja kein Zuckerschlecken. Das muss man sich schon auch verdienen. Und wir lernen das oft auch über die Schulzeit. Ne? Nur Fleiß wird nachher belohnt. Wer sich diszipliniert irgendwie durchbeißen kann, der kommt zum Erfolg und ziehen das in den Job auch rein und gehen dann oft gar nicht davon aus, dass es auch leichter gehen könnte, sondern wenn es zu leicht wird, dann ist es ja vielleicht nicht so viel wert. Und ich glaube, dass das schon so die Grundlage ist, die uns an einer ganz frühen Stelle blockiert, überhaupt drüber nachzudenken, könnte es eigentlich anders sein? Weil wenn wir uns umgucken, sehen wir ja genau das. Es ist doch normal, dass Menschen unzufrieden sind in ihrem Job und dass Arbeit eben nicht einem mehr Energie gibt, als sie einen kostet. Und wenn ich mich umgucke und natürlich sage eben 78% oder je nachdem, in welche Studien, welche Zahl man sich nimmt, aber der Großteil der Menschen, denen geht es so. Und dann kann man ja davon ausgehen, naja, okay, dann muss das so sein. Aber das ist in der Psychologie, nennen wir es den False Consensus Effekt. Nur weil es so ist, heißt es nicht, dass es so sein muss. Also wir haben einfach nur mehr Menschen. Jetzt ist ja die Frage, warum ist es so? Ich glaube, weil wir nicht wissen, wie es anders sein kann. Also wie schaffen wir tatsächlich diese Passung? Ich glaube, dass wir so viele Menschen haben, die unzufrieden sind, liegt daran, dass die Menschen nicht in dem für sie passenden Job sind. Ich bin felsenfest davon überzeugt, es gibt für jeden den passenden Job und es gibt für jeden Job das passende Profil an Mensch, der da wirklich in diesem Job auch aufgehen kann, einen Sinn drin sieht und Energie aus dieser Arbeit zieht. Ich unterhalte mich ja viel mit Menschen, die auch begeistert sind von ihrem Job. Und was Menschen begeistert, ist der Hammer. Wie begeistert jemand, der eine von der Excel-Tabelle sprechen kann und der andere wieder davon, im Garten irgendwie die Hecke zu schneiden oder neue Konzepte zu entwickeln. Das ist ja mega cool. Also ich glaube, wir dürfen halt ganz oft den Job tauschen oder müssten vielleicht nur den Job tauschen. Ja, es sind nicht nur ein paar Jobs, es sind nicht nur ein paar Menschen, die sich dazu eignen, in ihrem Job wirklich begeistert zu sein. Wir müssen nicht der absolute Überflieger sein, der nächste Nobelpreisträger, damit wir zu diesen 9% der wirklich Begeisterten von ihrem Job gehören können, sondern es geht um Passung. Wenn der Job mit seinen Anforderungen genau zu meinen Stärken passt und dem, was ich brauche, was mir Energie gibt, dann haben wir ein Win-Win. Dann läuft es wie bei Zahnrädern, die perfekt ineinander laufen, mit viel weniger Energie. Im Gegenteil, dass der Job vorankommt, gibt mir als Zahnrad sozusagen eben auch wieder Energie und schiebt dann auch wieder den Job an. Mhm. Und ich glaube, das ist was, wo wir anfangen müssen, auch uns viel mehr damit zu befassen, weil wir haben ja ein Riesenthema mit Fachkräftemangel und großen Herausforderungen, vor denen wir in den Unternehmen, aber auch in der Wirtschaft und in der Gesellschaft stehen. Und dann drüber zu sprechen, naja, wie schaffen wir es, produktiver zu sein, ohne uns gleichzeitig alle auszubrennen? Das ist, glaube ich, ein Riesenthema, wo wir drüber nachdenken müssen, womit wir uns beschäftigen müssen. Und da bietet Persönlichkeit, Passung von Persönlichkeit zu Jobanforderungen einen ganz, ganz wichtigen Baustein.
Ja, ja. Lass mich gerade mal gedanklich nochmal ein paar Halbsätze von dir vorher anknüpfen. Weil was ich ja auch ganz stark jetzt hier raushöre, erster Schritt wäre ja dann erstmal mir selber zu erlauben, ich darf eine Arbeit haben, die eben nicht Mühsal ist. Ja, ich darf eine Arbeit haben, die mich zumindest zu 70% happy macht. Blöde Deppel-Jobs gibt's überall, ja, brauchen wir gar nicht reden. Warum erlauben wir uns das nicht?
Das ist verrückt,
oder so, oder? Häufig nicht.
Ja. Also das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Jetzt haben wir, beschäftigen uns ja beide auch mit sehr empathischen Menschen. Die Hanni Herzlich heißt sie, glaube ich, bei dir, ne? Bei mir heißt sie die Linda Liebe. Menschen, die halt noch zusätzlich sehr gebende Menschen sind, sich viel am anderen orientieren, die trifft das, glaube ich, noch mal stärker, dass wir halt viel Fokus drauf haben, für andere ein Mehrwert zu sein und unterschätzen oder uns selbst immer wieder so an die letzte Stelle stellen. So, und dann höre ich Sätze wie, naja, wer bin ich schon? Ich muss doch auch dankbar sein, dass ich einen guten Job habe, anderen geht es ja auch noch schlechter. Oder wir hören das auch von anderen. Und ich glaube, dass wir das einfach, viele von uns so aufgewachsen sind, ne? Als Kinder völlig selbstverständlich. Jedes Kind darf glücklich sein und darf sich alles wünschen. Völlig selbstverständlich. Aber mit dem Erwachsenwerden lernen wir auch irgendwo. Und ein Teil davon ist natürlich wichtig. Aber wir lernen das, glaube ich, ein bisschen zu generalisiert, dass wir uns zurücknehmen müssen, dass es nicht nur um Spaß im Leben geht und nicht nur um Freude. Uns kann nicht immer alles nur leicht und gut sein. Das ist auch ein bisschen naiv, kommt dann noch gleich mal mit dazu. Da müssen wir auch ein bisschen realistisch sein. Und dann werden wir auf den Ernst des Lebens vorbereitet. Und wenn ich jetzt aus dem ausbrechen möchte, also wenn das unser gesellschaftliches Normativ ist sozusagen, und ich will daraus ausbrechen, welches Argument habe ich denn? zu sagen, genau ich bin jetzt aber eine von diesen nur 9%, das sind 9 von 100, das ist einer von 10, wenn überhaupt, in meinem Umfeld. Und ich darf jetzt eine von denen sein, die wirklich zufrieden ist, die sagt, ich liebe meinen Job und ich kann da mit meinem Potenzial mich total einbringen. Ich weiß, dass ich so einen Job für mich haben kann. Das kostet unfassbar viel Mut und Selbstbewusstsein und diesen Selbstwert auch. Und ich glaube, da haben wir echt ganz viele innere Herausforderungen, uns das selber zuzugestehen, dass wir das dürfen und uns dann auch abgrenzen zu können von dem, was unser Umfeld, dass das vielleicht nicht so sieht, dann nämlich sagt, naja, aber muss doch auch mal dankbar sein, muss doch auch mal zufrieden sein. Man kann doch.
Wäre eigentlich jetzt eine coole Challenge, alle, die jetzt hier zuhört und sagt, committen wir uns, wie wir heute hier, oder je nachdem, wann du den Podcast anhörst, wie wir hier zusammenkommen und sagen, hey, wäre das nicht cool, wenn wir gemeinsam uns einbringen und schauen, dass nächstes Jahr bei dieser Studie die Zahl von 9 Engagierten auf 10 gestiegen ist, ja, weil dann könnten wir natürlich auch anderen Menschen Mut machen, also gerade auch, weil du die ansprichst, die Hanni Herzlichs, die Linda Liebes, die Empathischen, zu sagen, ich gehe mit gutem Beispiel voran, ja, und wenn ich es schaffe, könnt ihr es auch schaffen. Das fände ich jetzt mal ein cooler Nebeneffekt hier von unserem Gespräch, Jenna. Wenn man da jetzt gleich mal so eine...
Absolut, ich liebe das.
Ja, Bewegung lostreten.
Ja, das ist mir nämlich ein ganz, ganz großes Anliegen. Mhm. Ich habe bewusst es als Buch geschrieben. Ich habe bewusst Feierabendlesungen dazu gemacht, weil ich glaube, genau das brauchen wir. Wir brauchen eine andere Art, über Arbeit zu sprechen.
Unbedingt.
Wir brauchen eine andere Art, gesellschaftlich miteinander umzugehen, wenn es Menschen in Arbeit nicht gut geht. Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die im massiven Burnout war. Und dann habe ich sie gefragt, was hättest du denn gebraucht? Was hättest du wissen müssen, damit du da nicht so massiv reingerutscht wärst? Und dann hat sie gemeint, weißt du, ich habe das meinem Umfeld gesagt, ich habe ihnen gesagt, wie schlecht es mir in der Arbeit geht. Und dann wurde mir gesagt, stell dich nicht so an. Das gehört halt dazu, da musst du dich durchbeißen. Und sie fragt sich genau das, wie lange hat sie das dann nochmal verschoben? Und wo? Also auch unsere gesellschaftliche Verantwortung, uns mal anzuschauen, was machen wir mit unserem Umfeld, was machen wir als Führungskräfte, als Arbeitgeber, aber auch als Familien, wie gehen wir da miteinander um, den Körper ernst zu nehmen. Das hat nämlich nichts mit fehlender Leistungsbereitschaft zu tun, sondern eben ganz oft, es passt was im Job nicht und dann dürfen wir was verändern. Das Vorwort vom Buch hat Professor für Arbeitspsychosomatik geschrieben. Das heißt, jemand, der sich genau damit befasst, wann macht Arbeit krank? Und dann dachte ich mir, da muss ich natürlich direkt fragen, wann macht Arbeit denn krank? Wann sollten wir denn anfangen, uns damit zu beschäftigen? Weil natürlich ist es ja richtig, auch nicht sofort das Handtuch zu werfen und zu sagen, also ist ja klar, Arbeit macht nicht jeden Tag Spaß. Mhm. Und ich finde auch Spaß ist nochmal was anderes als Freude oder Erfüllung.
Mhm. Absolut, ne? Ja.
Aber trotzdem dürfen wir es auch nicht verschleppen. Dann fängt's an. Und dann hat er gemeint, wundervoll trocken, wie glaube ich nur ein Mediziner es formulieren kann. Naja, der Mediziner spricht davon, nach 3 bis 6 Monaten fängt sich etwas an zu chronifizieren.
Wow, das ist kurz.
Und das ist kurz. Mhm. 3 bis 6 Monate, und zwar 3 bis 6 Monate, wo du, wenn du an die Arbeit gehst, es dir Energie zieht. Wo du sonntags schon weniger Energie hast, weil du an den Montag denkst, wo das Wochenende vielleicht nicht mehr ganz ausreicht, wo dir deine Arbeit insgesamt mehr Energie raubt, als sie dir gibt, oder wo ein Urlaub nicht mehr ausreicht, damit wir wirklich langfristig entspannt sind, sondern dann 2 Tage wieder auf der Arbeit und zack, bist du wieder im Stresslevel drin. Und das ist natürlich einerseits auf körperlicher Ebene, aber das sehe ich auf psychologischer Ebene auch. Wenn Menschen zu lange in Jobs sind, in denen sie sich nicht wirklich einbringen können oder nicht wirklich wertgeschätzt sind. Und das spüren wir ja auch subtil, wenn wir das Gefühl haben, so, da steckt eigentlich mehr in mir, aber irgendwie kriege ich es nicht hin oder ich passe hier nicht richtig rein. Dieses Gefühl haben ganz viele Menschen. Das Gefühl, ich bin zu chaotisch, zu flexibel, zu leise, zu laut, zu sonst irgendwie was, dann nehmen wir halt mit mir stimmt irgendwie was nicht. Genau. Ne? Ich habe das Potenzial nicht.
Ja.
So. dann sind wir weiter fleißig und nach 3 bis 6 Monaten irgendwann stellen wir dann fest, naja, ändert sich ja eigentlich nichts, dann muss es wohl was mit mir zu tun haben. Und wir fangen an, mit mehr Selbstzweifeln aus Jobs rauszugehen, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht aus einem Job rauszugehen, weil wir uns den Jobwechsel nicht mehr zutrauen. Weil wenn ich dann mal 5 Jahre in einem Job gewesen bin, wie bewerbe ich mich denn jetzt auf einen anderen Job? Ich traue mir ja gar nicht mehr zu. Ich habe ja gar nicht diese Referenzerfahrung aus einem halbwegs vertretbaren Zeitraum, wo ich wirklich was bewegt habe. Wie gehe ich denn dann auf eine neue Stelle zu und sag so, hey, ja, ich kann hier was reißen. Ich glaube mir das ja selber nicht mehr. Und das ist wirklich problematisch, weil dann damit chronifizieren wir es nochmal auf einer anderen Ebene, dass wir uns da drin halten in diesen Jobs. Ja. Und das ist einfach, ich sag's, abwarten ist keine Strategie, sondern eigentlich sogar hochproblematisch. Allerhöchste Eisenbahn in dem Moment, in dem wir körperlich das bemerken oder sich jemand jetzt auch hier beim Zuhören in dem einen oder anderen wiederfindet. Es ist total normal. Unser Körper, unsere Psyche zeigt uns das. Und dann müssen wir drauf hören. Das ist ganz, ganz wichtig. Ehrlich hinhören heißt nicht, ich muss sofort kündigen. Aber hinhören, was genau kann ich eigentlich verändern? Wo kann ich was verändern? Wie würde mir Arbeit eigentlich Spaß machen, Energie geben, Erfüllung geben? Was sind die Stellschrauben, an denen ich ansetzen kann?
Ja. Also ein Punkt ist ja definitiv, das merke ich auch wieder, immer wieder in den Gesprächen mit Menschen, Umfeld, Führungskräfte, Vorgesetzte, Kollegen, Kolleginnen, gerade auch wieder für die empathischen Menschen, für die Hanni Herzlichs unter den kreativen Chaoten, Chaotinnen. Das ist ja manchmal schwierig erstmal auch zu sehen, gerade wenn ich mich beruflich verändern will. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Lass uns mal bei mir sozusagen als Person bleiben, wenn ich jetzt eben merke, es ist nicht mehr wirklich gut für mich, was ich hier mache. Und du hast ja in deiner Arbeit oder auch im Buch den Schema-Du-Kompass entwickelt, ja, wo du sagst, guck mal so die verschiedenen Himmelsrichtungen an mit Persönlichkeit, mit Stärken, Werte und Zielen. Und bei Zielen habe ich sehr, sehr schmunzeln müssen, weil ja viele in meiner Community sind eben diese kreativ-chaotischen Persönlichkeiten, die Wissbegierigen, die Ausprobierer, die anspringen und eben sagen, dass da draußen ist ja ein Meer voller Möglichkeiten, die allein vom Begriff Ziel manchmal schon ein Problem haben, weil sie sagen, das ist so in Stein gemeißelt, Beton gegossen, oder dann eben auch sagen, ich kann keine Ziele definieren. So, jetzt arbeitest du ja auch mit sehr empathischen und weltoffenen Menschen zusammen. Wie gehst du davor?
Ja, das ist eine schöne Frage, weil ich sag immer, im Leben gibt's kein Navi. Also wir müssen nicht ein Ziel im Sinne von GPS-Koordinaten definieren können, um loszugehen. Und da hängen, glaube ich, ganz, ganz viele. Ne? Ich weiß ja heute noch nicht, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, wo ich in 15 Jahren wirklich sein will. Und solange ich das nicht weiß, kann ich nicht losgehen. Deswegen sage ich, Ziele sind für mich eher wie ein Kompass, die eine Richtung vorgeben, so im Sinne von, wenn wir Urlaubsplanung machen, ich weiß schon mal, will ich es lieber warm oder kalt haben? Möchte ich Hotel oder möchte ich Backpacking, Selbstversorgung? Darüber kann ich mir Ziele, Rahmen sozusagen festlegen, wenn ich dann immer Richtung Süden gehe. Wird es voraussichtlich wärmer als da, wo ich gerade bin. Und wenn ich dann da von Zielen spreche, dann meine ich das eher vielleicht auch Träume, Wünsche, was wünsche ich mir eigentlich von meinem Leben? Und das auf einer nochmal viel tieferen oder vielleicht auch breiteren Ebene, wenn ich am Ende meines Lebens auf mein Leben zurückschaue. Was möchte ich denn dann erlebt haben? Vielleicht genau das. Ich möchte nicht immer im Trott gewesen sein. Ich möchte eine Abwechslung. Ich möchte Inspiration gehabt haben. Ich möchte diese Freiheit und Unabhängigkeit gelebt haben, immer mal wieder auch was Neues gemacht zu haben. Das gibt einen interessanten Rahmen dann dafür, okay, was bedeutet das für die Art und Weise, welche Arten von Jobs möchte ich eigentlich oder wie möchte ich mir meine Karriere entwickeln? Was ist mir auch, und das finde ich wichtig, neben der Arbeit wichtig im Leben, weil das ist total entscheidend, wie möchte ich dann Arbeit gestalten. Und wir können das halt nicht, aus meiner Sicht, komplett voneinander trennen, weil wir gehen ja immer als Mensch, also leben wir unser ganzes Leben. Ja, und da würde ich ansetzen. Und das ist ja für viele eine total ungewohnte Frage. Und zwar gar nicht so sehr auf der Ebene der Ziele, aber auf der Frage, was will ich eigentlich? Sich selber dann zu sagen, okay, wie will ich es eigentlich haben? Was wäre mir denn wichtig? Nicht, was glaubt man, was sollte man im Leben mal gemacht haben? Was braucht man, um beruflich voranzukommen, erfolgreich zu sein, ein glückliches Leben zu haben? Sondern wirklich genau diese Mann-Sätze zu hinterfragen, konsequent zu hinterfragen, will ich das denn auch? Gilt das auch für mich? Weil die meisten davon gelten nicht unbedingt für uns selbst auch. Und wenn, dann haben wir sie wenigstens bewusst entschieden, dass wir das wirklich auch so haben wollen. Ja. Und dann gehen wir auch wieder mit einer anderen inneren Haltung los.
Ja, ja. Ja, ich glaube, das, was du da ansprichst, das ist wirklich auch so der einer der Bremser. Warum verändere ich nichts? Gerade wenn ich auch beruflich nicht mehr so hundertprozentig zufrieden bin oder was ich auch bei vielen jungen Leuten mitkrieg, Ausbildung zu Ende, Studium zu Ende, ja, was soll ich tun? Ja, weil wir halt immer oder viele nach wie vor, und ich weiß nicht, ob das der Schule nach wie vor so beigebracht wird, du musst ein Ziel haben, du musst wissen, wo du in 5 Jahren stehst, wo du in 10 Jahren stehst. Ja? Und es ist wirklich, so funktioniert die Welt nicht und so funktionieren auch ganz viele Menschen nicht. Und dadurch blockieren wir uns aber wieder selber.
Ja, massiv. Da entsteht so viel Frust draus. Dieses, ich will voran, aber jetzt habe ich diese Blockade, dass ich ja noch nicht weiß, was genau will ich eigentlich. Und ich habe nicht die Garantie, dass der Schritt jetzt definitiv mich an das Ziel führt, weil ich weiß ja auch gar nicht, was mein Ziel in 15 Jahren ist.
Ja, genau.
So, und dann blockieren wir uns massiv selbst. Und ich glaube, diese Herangehensweise, über einen Kompass zu denken, ne, das ist mein Bild dafür, aber dieses über Richtungen nachzudenken und dann sagen zu können, das ist für mich jetzt gerade ein Schritt in die richtige Richtung, dann kommen wir damit immer an. Ja. In der Schule lernen wir halt ne, so à la Geometrie, Punkt von A nach B, Lineal dazwischen, zack, das ist der direkte Weg dahin. Ja. Aber so funktioniert das Leben ja nicht. Ja. Also wir sind nicht effizient im Sinne von, ich gehe auf dem direkten Weg. Ich meine, ich habe Psychologie studiert. Ich habe eine Weiterbildung als systemische Therapeutin angefangen, daneben beruflich. Ich habe im IT-Unternehmen im Hosting gearbeitet, als Datenanalystin, habe mich dann nebenberuflich selbstständig gemacht. Das ist kein geradliniger Weg und doch braucht es jeden dieser Schritte, der dann sich zusammenfügt zu dem, was ich heute tue. Mhm. Und werde ich in 10 Jahren das Gleiche tun? Wahrscheinlich wird sich das weiterentwickeln. Mhm. Es wird aber auf dem aufbauen, was ich heute tue. Und ich glaube, wenn wir diese Haltung für uns selber entwickeln können, das hat für mich ganz, also es ist für mich, glaube ich, so diese Kernkompetenz, die wir in der heutigen Zeit auch brauchen. Wir haben 1 Million Möglichkeiten, du hast es am Anfang angesprochen, und viele sind überfordert von diesem Dschungel der Möglichkeiten und gleichzeitig die Unsicherheiten, wohin entwickelt sich unser Arbeitsmarkt eigentlich. Aber wenn ich einen klaren Kompass für mich habe, ich weiß, auf was muss ich für mich eigentlich achten, und es ist überschaubar, wenn ich meine Ziele, meine Werte, meine Persönlichkeit und meine Stärken kenne, dann ist das überschaubar. Wenn ich mich an denen orientiere, kann ich immer die für mich richtige Richtung finden und sagen, okay, ist das für mich eine interessante Option oder nicht? Und dann gehe ich einen Schritt weiter und noch mal einen Schritt weiter und ein bisschen in die Richtung. Oder dann merke ich für mich, passt gerade noch, passt nicht mehr. In welche Richtung möchte ich jetzt weitergehen? Und ich glaube, das ist gerade für Menschen, die sagen, ne, ich will auch nicht so auf einer festgefahrenen Bahn sein, eigentlich die beste Nachricht. Ja. Es war nie leichter, als in der heutigen, im heutigen Arbeitsmarkt in seinem Job wirklich Erfüllung zu finden. Es war nie leichter. Ja, damit kommt aber die Herausforderung, ich muss wissen, was ich eigentlich will. Ja. Und ich muss auch im Arbeitsmarkt viel klarer kommunizieren können, was ich zu bieten habe. Ja. Und da kommt es wieder zusammen, ne? Ich muss für mich, je klarer ich für mich selbst bin, was ich eigentlich möchte, was mir wichtig ist, desto erfolgreicher und erfüllter werde ich durch diesen Arbeitsweg gehen können.
Ja, das heißt auf alle Fälle jetzt auch in dem Punkt Persönlichkeit mal festzuhalten. Also mein Bild ist dann auch immer, oder was ich meinen Kindern auch immer erzähle, lauf los und die Türen gehen auf. Ja, du weißt heute noch nicht, durch welche Tür du gehen wirst, aber die Türen gehen auf. lauf einfach mal los. Jetzt hast du ja aber auch bei dir in dem Kompass das Thema Stärken drin. Und du hast ja auch gerade gesagt, es ist so wichtig, dann auch zu kommunizieren, was kann ich? Da geht ja schon wieder die nächste Baustelle auf. Ja, da ist so viele von uns, weiß nicht, entweder in der Selbstverständlichkeitsfalle hocken und sagen, ja, das kann doch jeder, was ich kann. Ja, oder auch Menschen, die mir zunehmend begegnen, die das Impostor-Syndrom haben, ja, so denken, ich bin ein großer Betrüger, Betrügerin und hoffentlich reißt mir keiner die Maske vom Gesicht und merkt, eigentlich kann er ja gar nichts. Stärken, rausfinden, dein ultimativer Tipp. Wie können wir das schaffen? Dass wir es uns dann aber auch bitte selber glauben können.
Ja. Das erste ist zu sehen, dass es nicht selbstverständlich ist, was du kannst. Auch beim Imposter, ich denke, das, was ich tue, ist selbstverständlich, dann muss es ja Glück gewesen sein, dass ich damit erfolgreich geworden bin. Ich kann gar nicht sehen, wie besonders das ist. Und wenn wir wüssten, wie unterschiedlich Menschen sind, deswegen habe ich auch bei den Persönlichkeitstypen immer das Gegenteil dazu genommen. Es ist nicht besser oder schlechter, ob ich mehr von der einen oder von der anderen Seite habe. Ich habe aber komplett andere Eigenschaften und andere Stärken. Und damit hat jeder besondere Stärken. Es ist nicht nur ein Talent im Sinne von, keine Ahnung, ich bin besonders künstlerisch begabt, wenn ich von Stärken spreche, sondern ich spreche von diesen persönlichen Stärken, die Art und Weise, wie jemand denkt, wie jemand fühlt, wie jemand handelt, wie jemand Entscheidungen trifft, die besondere Perspektive, die jemand mitbringt in der Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen und an Aufgaben herangehen. Und da bringen wir jeder ganz besondere Kombination, unsere Zone of Genius sozusagen mit, die Perspektive, mit der du das machst. Und wenn die sehen wir ja nicht, weil es ist ja wie eine Brille, mit der ich auf die Welt schaue oder auf Aufgaben schaue. Und wir sehen ja nicht, mit welcher Brille jemand anders guckt. Und dann können wir natürlich drüber diskutieren, ja, ist doch klar, ich sehe, aber und wenn wir da anfangen können, wenn dir jemand Komplimente macht, das wirklich zu hören und ernst zu nehmen, wer hat denn recht, wenn dir jemand sagt, deine Präsentation war so super und du selbst weißt, aber ich habe Punkt XY vergessen, ich habe mich überhaupt nicht souverän gefühlt. Wenn du wüsstest, was alles in mir vorgegangen ist und ich war viel schlechter vorbereitet, als ich es eigentlich sein wollte, ja, wer hat denn recht, war es jetzt eine gute Präsentation oder nicht? Und wir hören es gar nicht, dass der andere, der wollte bestimmt nur nett sein, weil er wahrscheinlich gemerkt hat, wie aufgeregt ich war. Nee, was denn, wenn derjenige das richtig gut fand und wenn es eine besondere Stärke ist, dass man es dir nicht angemerkt hat von außen und dass es trotzdem gut war, obwohl du für dich selbst weißt, dass du es auch hättest noch besser machen können, das ist ja trotzdem gut. Und diesen Anspruch zu haben, ist schon wieder eine eigene Stärke und da ambitioniert zu sein und selbstkritisch und reflektiert mit sich selbst zu sein. Und ich nutze Persönlichkeitsprofile, weil sie helfen, zu zeigen, also wirklich mal schwarz auf weiß zu zeigen, wie wenig selbstverständlich das ist, was jemand kann. Weil geht mir als Coach dann wieder genauso, naja, das sagt ihr jetzt, weil sie nett ist. Aber wie krass das ist. Also wenn ich einen empathischen Menschen habe und die sehen, sie sind bei 90% von dieser Eigenschaft. Das heißt, wir haben noch 10, die das noch stärker haben von 100. Das macht schon was. In diesem, dass es so ein paar Ebenen tiefer rutscht, spüren, anerkennen zu können, das ist was Besonderes. Weil wir haben beim Stärken halt immer diese Ebenen, der Kopf, ja, ich weiß schon, dass ich was ganz gut kann und dass ich irgendwie, oder dann machen wir uns damit auch noch fertig, dass wir es ja eigentlich wissen, aber trotzdem nicht hinkriegen. Wir wissen ja, dass unser Imposter unlogisch ist.
Ja.
Aber wir fühlen das ja nicht.
Ja.
Und es fängt damit an, es fühlen zu lassen. Also dankbar zu sein, wenn jemand dir ein Kompliment macht, dich über deine Erfolge freuen zu können, stolz sein zu können. Was haben wir für ein Thema mit dem Stolz? Gerade wir Frauen, glaube ich nochmal, ganz besonders, mal wirklich stolz sein zu dürfen und zu sagen, das habe ich richtig gut gemacht. Ich bin richtig stolz auf das, was ich hier geschafft habe. Und wenigstens von mir aus musst du es ja nicht in jedem Kontext sagen, aber für dich selbst stolz zu sein. Und wenn wir anfangen, das zu fühlen, wie besonders das ist und darauf stolz sein zu dürfen, dann passiert was mit unserem Selbstwert, dann können wir das leichter, viel selbstverständlicher auch nach außen tragen. Menschen spüren das schon, du musst das gar nicht dann explizit sagen. Menschen merken das, weil die Art und Weise, wie du die Dinge sagst, sich verändern. Und das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, mit sich über andere stellen, weil genau wie ich gesagt habe, wenn ich in diesem Grundverständnis bin, ja, ich habe besondere Stärken, aber jemand anders hat ja das Gegenteil. Wie geil ist das, dass wir uns hier bitte ergänzen können? Dann ist das nicht arrogant, sondern dann kann ich aus tiefstem Herzen stolz sein auf das, was ich kann und gleichzeitig das beim anderen schätzen, was bei demjenigen so cool ist. Und ich habe schon, wow, ich bin so dankbar für alle, die gegenteilige Stärken von mir haben. Weil da sind wir ja dann schon wieder, dann wird's ja für beide, macht's mir Spaß wieder.
Ja, wir könnten auch gleich jetzt für alle, die jetzt hier zuhören, kleine Anschlussübungen machen. Wenn du heute ein Kompliment bekommst, nimm es an. Lass es stehen, auch wenn in dir tausend Teufelchen sagen, ja, aber einfach mal stehen lassen und auch jetzt nicht dich vielleicht gezwungen fühlen, sofort ein Kompliment zurückzugeben, oder? Sondern wirklich zu sagen, danke, freut mich total, dass dir das aufgefallen ist, ja, und dann diesen Stolz, was, wie du es gerade beschrieben hast, Jana, in dir mal wachsen zu lassen, reinspüren. Ja, schöne Übung für euch. Jetzt gleich.
Genau. Kann man direkt starten.
Ist direkt, direkt.
Ja. Gibt keine Ausreden.
Ja, genau. Du, lass uns mal das Rädchen ein Stück weiter drehen. Wir haben jetzt geguckt, eben Kompass für mich selber. Im Buch sind natürlich auch noch andere Facetten drin, die ihr alle in Ruhe nachlesen könnt, auch Übungen dazu. Aber jetzt ist natürlich, Passung hat ja dann auch mit dem Außen zu tun. Und da frage ich mich immer, Innenarbeit, alles völlig richtig, wichtig, das zu tun. Aber eine Stellenausschreibung zeigt ja häufig nur, was fachlich zu tun ist. Das ist logisch, das muss passen. Aber diese ganzen anderen Aspekte, die wir jetzt auch hier schon leicht angetönt haben, Umfeld zum Beispiel, wie wird das Team sein, wie sind die Vorgesetzten, auf welche Art und Weise kann ich diese Tätigkeit dann auch tatsächlich ausüben, das sind doch eigentlich alles Themen, die ich dann erst erkenne, wahrnehme, erlebe, wenn ich auf der Position bin. Hast du eine Idee, einen Tipp, wie ich vielleicht schon vorher, zumindest zwischen den Zeilen, lesen könnte, aussortieren könnte oder auch ganz konkret Vorstellungsgespräch? Was sollte ich auf alle Fälle fragen, klären, damit ich eben nicht dann einen Wechsel mache und quasi, wie sagen wir immer so schön, vom Regen in die Traufe komme?
Ja. Super wichtige Frage, weil ich das ganz oft höre, man muss das doch alles ausprobieren. Ich kann das ja vorher nicht wissen und das stimmt nicht. Mein Beispiel dafür ist in der Speisekarte. Wir können ganz gut in der Speisekarte bestellen, auch in einem Restaurant, in dem wir noch nie waren. Wir wissen genau, welche Sachen bestelle ich auf gar keinen Fall und bei welchen habe ich recht gute Treffsicherheit, dass ich das nehmen werde. Und spätestens, wenn wir ein Foto davon gesehen haben. Und im Prinzip funktioniert für mich das mit dem Job genauso. In dem Moment, in dem ich weiß, welche Zutaten mir schmecken und welche Zutaten in dem Job drin sind. So, dann kann ich mit relativer Treffsicherheit sagen, passt oder passt nicht. Und welche mir halt auch nicht schmecken und vielleicht in dem Job drin sind. Und das sind die zwei Seiten, von denen ich gucke. Das eine ist Persönlichkeit, Stärken, Werte und so weiter. Was bedeutet das eigentlich für die Zutaten, die ich im Job brauche? Also wie sollen Strukturen und Prozesse sein? Wie sollen Kommunikationsmuster sein? Wie soll im Team miteinander umgegangen werden? Welche Art von Weiterentwicklungsperspektive brauche ich? Wann gibt mir etwas Sinn? Rahmenbedingungen, Fachliches, darüber machen wir uns meistens Gedanken, über den anderen Teil aber eben nicht. Und der macht den größten Teil aus, was Frust ausmacht.
Ganz genau.
Weil wir uns fachlich eigentlich gerne einbringen würden, die Rahmenbedingungen als goldenen Käfig empfinden, aber in den Prozessen oder im Team das Gefühl haben, da reiben wir uns zu sehr auf. Und dann definieren wir auf der Ebene sozusagen wie ein ideales Jobprofil. Ich nenne es das Schema Du Jobprofil. Mhm. Also wir definieren mal, welche Stellenanzeige würde ich denn schreiben wollen ungefähr. Mhm. Sagen, okay, auf der Ebene, wie muss ein Job denn eigentlich sein, damit ich da drin aufgehen kann, damit er genau zu mir passt, wie die das Negativ, da gibt's Abdruck von meinen eigenen Ecken und Kanten. Und dann gucken wir auf Branchen, Arbeitgeber, Jobprofile, Kollegen, wie müssten die denn dann sein? Wer bietet mir denn automatisch eigentlich genau das? Ich mache ein Beispiel, weil über Startup versus Konzern hat sich schon jeder mal Gedanken gemacht. Gibt auch noch ganz viele andere Arbeitgebertypen. Aber Branchen zum Beispiel haben nicht nur einen fachlichen Unterschied, sie haben Riesenunterschiede in den Entscheidungsprozessen, die oft schon rein über den Markt oder über die rechtlichen Gegebenheiten definiert sind, weil es bestimmte Branchen gibt, wie jetzt Pharma oder so, die hochreguliert sind. Das bedeutet ja auch, dass der Arbeitsalltag dort automatisch anders ist. Also, dass in dem Unternehmen Entscheidungsprozesse komplett anders ablaufen müssen, als jetzt vielleicht bei einer Werbeagentur, die noch dazu in einem super dynamischen Markt unterwegs ist. Das heißt, wenn ich für mich weiß, ich brauche vielleicht kurze Projekte, ich brauche schnelle Entscheidungswege, ich bin jemand, der vielleicht auch viel Gestaltungsspielraum selbst haben möchte, naja, welche Branche kann mir das wahrscheinlicher bieten, ne? Im Wahrscheinlichkeit, im Trend. Und wenn wir das dann wieder zusammennehmen, okay, wo finde ich mit höchster Wahrscheinlichkeit was ich möchte? So wie wir ein Restaurant auswählen. Wenn ich weiß, ich möchte gern vegetarisch essen, dann gehe ich in bestimmte Restaurants nicht so sehr rein, weil ich weiß, da wird mit niedrigerer Wahrscheinlichkeit was dabei sein. Und das im Prinzip machen wir da genauso. So schrittweise sozusagen immer konkreter zu werden und sich eine gewisse Klarheit zu entwickeln über, sage ich jetzt mal, die Landkarte unseres Arbeitsmarkts. Ne? Mhm. Wenn wir beim Kompass sind, ich habe einen klaren Kompass für mich selbst, aber ich brauche auch ein Verständnis, wie die Landkarte im Arbeitsmarkt eigentlich funktioniert.
Absolut. Ja.
Wie funktioniert, was bedeutet Selbstständigkeit, Führung, Quereinstiege, verschiedene Branchen eigentlich und inwieweit passen die zu mir?
Ja.
Wo finde ich mit höherer Wahrscheinlichkeit das für mich Richtige? Und dadurch ergeben sich automatisch die Fragen fürs Bewerbungsgespräch. Oder auch, also meine Kunden sagen mir das auch, die lesen die Anzeigen, die wissen schon, was nichts für sie ist.
Hm.
Weil sie, ne, wenn du weißt, auf was du achtest, was deine Green Flags und Red Flags sind, dann kannst du viel klarer sortieren, weil dann verstehst du schon, ne, oder halt, weißt genau, wonach frage ich oder auch wie frage ich zum Beispiel danach, wie das Unternehmen tatsächlich, wie gehen die wirklich miteinander um?
Ja,
weil
ja.
Natürlich sagen die alle nach außen, das sind total flache Hierarchien und ganz familiär. Genau.
Sehr schön, Jenna. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bei uns zu Gast warst, bei mir zu Gast warst. Das Buch Endlich ein Job, der zu mir passt, wenn du gerade hier zugehört hast und sagst, ja, ich bin so in der Situation, ich möchte mich verändern, egal wo du gerade im Lebensabschnitt bist. Ich hoffe, du hast schon den ein oder anderen Tipp jetzt hier direkt aus dem Gespräch mitgenommen. Ansonsten guck in das Buch rein, arbeite es durch, sind Übungen auch drin und bin mir sicher, du wirst damit viel passgenauer unterwegs sein und fündig werden, als wenn du drauf vertraust, irgendwann mal kommt schon was. Oder vielleicht auch nicht. Nee. Jenna, was möchtest du meiner Community, meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben, wenn du sagst, ein Herzenswunsch, damit die so leben, arbeiten können, dass es für sie passt?
Ich muss jetzt an die 10% denken, auf das wir uns im nächsten Jahr treffen und nochmal drüber sprechen und sagen, hey Leute, bitte lasst uns in unserer Gesellschaft was verändern, dass Arbeit Spaß machen darf, dass Arbeit passen darf, dass wir da anders miteinander umgehen. Und wirklich, ich stelle mir mal vor, wie schön wäre es, wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, in der zumindest der Großteil der Menschen gerne zur Arbeit geht und in einer Arbeit ist, wo er das Gefühl hat, hier kann ich mich einbringen und hier bringe ich mich gerne ein. Und egal, ob ich zum Friseur gehe, ob ich beim Finanzamt anrufe, ich habe jemanden im Gespräch, der das, was er da tut, gerne tut. Und das ist nicht so absurd. Das ist möglich. Und ich glaube, jeder Einzelne kann dazu seinen Beitrag leisten, indem wir einfach bei uns selber anfangen, so. Es hat ja gar niemand was davon, wenn du in deinem Job unglücklich bleibst und dich da durchkämpfst. Im Gegenteil, wir haben gesellschaftlich alle was davon, wenn du in deinem Potenzial lebst, wenn du dich in deinem Job aufgehen kannst und das, was du tust, gerne tust. Und genau das wünsche ich mir für dich. Ein Schritt nach dem anderen, nicht alle auf einmal, ein Schritt nach dem anderen reicht, um voranzukommen. Und manchmal sind es ganz vermeintlich klitzekleine Änderungen, die einen Rieseneffekt machen können, wie bei so einem Esslöffel Salz. Was soll der schon für einen Unterschied machen auf so einen Teller Suppe? Einen recht großen. Und manchmal sind es diese Kleinigkeiten. Deswegen fang an, dir das genau, dich genau das zu fragen, so wie würde es mir mehr Freude machen? Und dann mach eine Kleinigkeit.
Ich danke dir.
Danke euch. Ich freue mich sehr auf alles, was wir im nächsten Jahr besprechen.
Yes, wir Mariert an den Check. Genau, super.
Vielen
Jana.
Dank, Cordula.
Lass es dir gut gehen. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du dir diese Minuten für dich genommen hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie likest, kommentierst oder teilst mit Menschen, die auch mehr Zeit für sich brauchen. Und wenn du Lust hast, noch tiefer einzutauchen, auf kreative-chaoten.com findest du meine Coachings, Online-Kurse und viele Ideen mehr für mehr Leichtigkeit im Alltag. Bis zur nächsten Episode und vergiss nicht, verbiege dich nicht, mach's auf deine Art.